Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Sagt euch das was? Das ist der erste Satz von, wie zum Beispiel auch von diesen, welche Max und Moritz hießen. Der erste Satz, so wie es losgeht, das ist oft entscheidend, wenn wir ein Buch lesen, ob wir Spaß haben werden, es zu lesen, ob wir Lust haben, weiterzulesen. Wenn ich zum Beispiel lese, in einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit, dann lese ich nicht weiter. Das interessiert mich nicht. Und manche von euch, die sagen, ah, gib mir mehr davon, Tolkien, Herr der Ringe oder in dem Fall der Hobbit, der kleine Hobbit. Und so unterscheiden wir uns. Die erste Frage ist ja überhaupt, bist du ein Leser? Ich meine jetzt nicht ein Laser, sondern ein Leser. Und irgendwann in der Kindheit fängt das halt an, ob wir gerne ein Buch zur Hand nehmen, ob wir gerne lesen oder ob wir eher sagen, na, mit den Büchern, das gibt mir lieber Bewegung, gibt mir lieber was draußen oder heute gibt mir lieber natürlich ein Computerspiel. Ich persönlich wurde zum Leser mit Karl May. Das ist so meine Generation. Ich glaube, heute liest das niemand mehr. Und wenn ich mir den, doch, super. Aber wenn ich mir den ersten Satz von Winnetou 1 zum Beispiel, wo alles losgeht, nochmal vor zu Gemüte führe, immer fällt mir, wenn ich an den Indianer denke, der Türke ein, so fängt Winnetou an, dann fragt man sich natürlich, wo soll das jetzt hinführen, dass der da Betrachtungen macht. Aber die gute Nachricht war, irgendwann kam auch Old Shatterhand und dann ging die Reise auch los. Aber ich schweife ein wenig ab, wie Leser das halt tun. Ich will eigentlich mit euch ja heute über ganz andere Sätze nachlesen. Der erste Satz der Bibel, den habt ihr vielleicht präsent, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber der erste Satz des Neuen Testaments, der geht so. Buch des Ursprungs oder des Stammbaums Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und das ist jetzt die Frage, ist das ein Anfang, der einen mitnimmt, wo man sagt, yo, das möchte ich jetzt gerne, da möchte ich gerne mehr davon haben. Viele von uns haben Schwierigkeiten, wenn ich jetzt mal spontan abfragen würde, wie heißen deine 8 Urgroßeltern? Dann wird es schon eng. Die Großeltern kriegt man ja hin, aber die Urgroßeltern, alle 8. Und wir merken, das ist eine Kultur, wo die Abstammung ganz wichtig ist. Etwas, was wir heute nur noch aus Königshäusern kennen. Und auch da teilen wir uns ja in 2 Hälfte solche, die gerne die Frau im Spiegel lesen oder so und wissen, was in den Königshäusern los ist und solche, die nicht wissen, was los ist. Egal. Dieser Auftakt zum Neuen Testament ist aber ganz wichtig, weil er schlägt einen Bogen. Und ich habe da jetzt zum ersten Mal drüber nachgedacht. Wenn wir Bibel lesen, lesen wir das Alte Testament. Dann kommen wir irgendwann ans Ende vom Alten Testament, Maleachi. Und dann ist in der Bibel immer ein Zwischenstück, irgendwas, eine Zeittafel oder ein paar Anmerkungen. Und dann kommt ein Blatt, Neues Testament, dann blättern wir nochmal um und dann kommt Neues Testament. Aber wenn man lesen würde, einfach, da wäre das nicht so. Einfach die Bibel ging immer weiter, Maleachi ist zu Ende, dann blätter ich um und dann lese ich Buch des Stammbaums Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams, dann merke ich, da schlägt einer eine Brücke von dem, was vorher war, zu dem, was jetzt kommt. Und das genau passiert hier im ersten Satz des Neuen Testaments und in dem ganzen ersten Kapitel, wo wir nämlich danach den Stammbaum tatsächlich finden. Aber bleiben wir ruhig mal bei dem ersten Satz, schon bei dem ersten Wort. Das ist bedenkenswert, weil dieses erste Wort heißt tatsächlich Buch oder auf Griechisch Biblios. Wir machen ja das Icon-Projekt. Icon heißt Bild. Wir haben jeden Sonntag ein anderes Bild hier vor uns. Da dachte ich, kann man auch mal über dieses Wort Biblios, Buch, ein bisschen nachdenken. Weil daher kriegt die ganze Bibel ihren Namen. Bibel heißt eigentlich Buch, kommt aus dem Griechischen Biblios. Und das ist eine tolle Sache. Gott spricht zu uns durch ein Buch. Das muss ja nicht so sein. Das hätte er ja auch anders machen können. Aber der Glaube, dem wir nachfolgen, ist ein Glaube des Buches. Jesus wird geboren in das Volk des Buches hinein, weil die Juden, weil das Volk Israel von frühester Zeit an alles aufgeschrieben haben und dann irgendwann aus diesen ersten Aufschreibungen das zusammengestellt wurde und so wuchs dann Buch um Buch das Alte Testament. Und hier bei Matthäus ist natürlich der Auftakt zu der weiteren Botschaft. Da geht es weiter im Neuen Testament. Das Buch ist keine Geheimbotschaft. Jeder kann es lesen. Jeder kann es haben. Der Glaube an Jesus ist kein Geheimglaube, sondern er ist sehr transparent, so wie auch die Entstehung des Buches transparent ist. Und hier haben wir auch einen Übergang, das wird einem dann schon auffallen, von der hebräischen Sprache in die griechische Sprache. Das heißt, Gott hat sich auch nicht auf eine Sprache festgelegt. Dieses Buch, das kann man in jede Sprache übersetzen. Und wir Deutschen haben ja zum Glück nicht nur eine Übersetzung, sondern viele. Aber in dieser ganzen Entwicklung, dieses ganzen Buches, den vielen Leuten, die daran geschrieben haben, hat das Buch doch auch einen Autor im Hintergrund, der darüber gewacht hat, wie es entstanden ist. Und das ist der rote Faden. Wir haben am zweiten Advent, die Predigt gehört auf ihn hin, und haben uns mit diesem Weg beschäftigt, der durchs Alte Testament hindurchläuft. Und wir haben gesehen, dass da ein roter Faden durch das Buch hindurchgeht. Und dieser Faden kommt jetzt hier an, am Anfang vom Matthäusevangelium. Und natürlich muss er sagen, Jesus ist der Sohn Davids und Jesus ist auch der Sohn Abrahams. Deswegen beginnt das Buch mit diesem Auftakt, der Sohn Davids und der Sohn Abrahams. Das waren zwei im Alten Testament, denen es zugesagt wurde, einer von deinen Nachkommen, der wird der sein, auf den alle warten. Abraham bekommt gesagt, 1. Mose Kapitel 12, in dir sollen gesegnet werden alle Generationen der Erde. Und David bekommt gesagt, du wirst einen Nachkommen haben, der wird mir ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums für immer befestigen. Und da merkt man, es geht nicht nur um Salomo, es geht um einen viel größeren Nachkommen von David, der kommen wird, der für immer herrschen wird. Da ist Jesus gemeint. Und deswegen haben, glaube ich, viele Menschen diesen Satz gelesen und haben gesagt, boah, der ist doch spannend. Es ist ein Auftakt. Es ist ein Auftakt. Bis jetzt wurde vorhergesagt und jetzt wird erfüllt. Jetzt kommt das, was tatsächlich die ganze Zeit sich abgezeichnet hat. Und dann, ja, dann kommen Namen. Und ich glaube, das ist, was Ingo gemeint hat und was uns auch beim Bibellesen Schwierigkeiten macht, wenn wir solche Stammbäume dann lesen. Früher sagt man noch Geschlechtsregister. Und dann kommt Name auf Name, der und der und der und der und der. Und oft ist es ja tatsächlich auch nicht so einfach, dann durchzuhalten. Aber wir wissen schon, und das ist der schöne Stammbaum, den wir hier stehen haben, hier vorne, nochmal für alle, die weiter hinten sitzen, ein bisschen größer. Wir wissen schon, auch da läuft natürlich der rote Faden vom zweiten Advent durch diesen Stammbaum durch. Und die Namen, die da sind, die stehen nicht zufällig da. Und ich will zum Thema Stammbaum, wenn wir den in der Bibel lesen, einfach mal ein paar Sachen grundsätzlich sagen. Stammbäume haben diese Funktion. Sie verbinden etwas. Sie verbinden Generationen von einem Anfang zu einem Ziel. So auch hier. Es fängt an mit Abraham. Das Ziel ist natürlich, dass Jesus geboren wird. Aber das ist heute noch nicht unser Thema. Wir denken mal so, die Geburt Jesu, das hat noch 2 Tage Zeit. Aber an diesem Stammbaum lernt man zum Beispiel auch, dass er hier noch etwas anderes transportieren möchte. Weil er legt Wert darauf, dass es 3x14 Generationen sind, die er hier beschreibt. 14 von Abraham bis David, 14 von David bis zur Wegführung nach Babylon, 14 von der Wegführung Babylon bis zu Jesus. Und wenn wir das vergleichen mit anderen Stammbäumen, dann sind es da gar nicht 3x14. Und man erkennt, es geht gar nicht so sehr darum, eine lückenlose Reihe aufzuzeigen, sondern oft fehlen auch einfach Zwischenstücke. Und das sind keine lückenlosen Aufzählungen, sondern die haben einfach eine tiefere Bedeutung, die wir manchmal verstehen und manchmal nicht verstehen. Uns ist zum Beispiel ziemlich egal, ob die Zahl 14 jetzt eine Rolle spielt oder nicht. Aber bei den Juden war es so, dass die keine Ziffern hatten, sondern jeder Buchstabe hatte auch einen Zahlenwert. Und der Zahlenwert, wenn man die Buchstaben von David nimmt, war 14. Und die Zahl 3 war ja auch eine besondere Zahl. Und dementsprechend ist 3x14 durch diesen Stammbaum hat für die Leute eine Bedeutung gehabt, die ich jetzt aber nicht vertiefen möchte. Das Weitere ist natürlich, dass hier der Stammbaum mit Abraham anfängt. Das war ja noch nicht gerade der erste Mensch. Aber Matthäus geht es in seinem Evangelium ganz besonders darum, Menschen mit jüdischem Glauben anzusprechen und ihnen nachzuweisen, Jesus ist der Messias, der verheißen war im Alten Testament. 12-mal im Matthäus-Evangelium lesen wir, das ist passiert, damit erfüllt wird, was der Prophet sowieso schon gesagt hat. Jesus ist der König Israels, der Messias, und deswegen fängt sein Stammbaum hier bei Abraham an. Bei einem anderen Evangelium, bei Lukas, da ist auch ein Stammbaum, der geht zurück bis Adam. Warum? Weil Lukas schreibt an einen griechischen Leser, er versucht die Botschaft von Jesus den nichtjüdischen Menschen auch nahezubringen, den Griechen, den Römern oder wer sonst es lesen wollte. Und deswegen sagt er, Jesus geht zurück bis auf Adam. Und auch wenn du nicht von Abraham abstammst, dann ist er trotzdem für dich der Menschensohn, der gekommen ist, der Gott, der Mensch geworden ist. Nebenbei ist der von Lukas, der Stammbaum, ein bisschen anders, was die Reihe von David bis Jesus angeht. Da kann man sehr viel zu sagen. Da gibt es auch gute Erklärungen, warum das so ist. Da will ich aber heute nicht eingehen, sonst würde die Predigt zu lange dauern. Aber ihr könnt mich gerne danach fragen. Kurz noch zum Abschluss. Welcher Stammbaum von Jesus findet sich im Markus-Evangelium? Keiner. Warum? Markus ist es wichtig, Jesus ist als Diener gekommen und nicht als Herr. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben. Das Markus-Evangelium hat so eine gewisse Ruhelosigkeit. Es geht immer so gleich, kommt die nächste Aktion, es geht immer in einem durch, ist auch das kürzeste Evangelium. Und bei einem Diener, da interessiert der Stammbaum nicht. Und dann zum Abschluss, das Johannes-Evangelium hat auch keinen Stammbaum, weil Johannes blickt viel weiter. Er fängt ja an, im Anfang war das Wort. Und durch dieses Wort, Jesus, ist alles entstanden. Und dann kommt das Wort auf die Erde und wird Mensch und wohnt unter uns. Und das ist seine Einführung von Jesus. Und da spielt diese menschliche Abstammung keine Rolle. Da ist er der Sohn Gottes, der auf die Erde kommt, um unter uns zu leben. Ja, und mit diesen Worten malt Matthäus hier sozusagen uns diesen Stammbaum vor Augen. Und insgesamt malt er ein Stückchen weiter an dem großen Bild, das Gott, der Schöpfer, angefangen hat, in der Schöpfung zu malen. Das war das Bild vom ersten Advent. Und wenn ihr euch noch daran erinnert, haben wir das so gehört, dass es die Leinwand noch weiß. Und Gott weiß schon, was er vorhat. Und Gott fängt an zu malen. Und er malt ein ganzes Universum und dann setzt er die Menschen in den Garten. Und dann schafft er eben die Menschen als Mann und Frau in seinem Bild. Und wir haben uns ein bisschen daran aufgehalten, dass das eine wunderbare Botschaft ist, dass da steht, Gott schuf den Menschen in seinem Bild als Mann und Frau. Dass hier ein Bild von Mann und Frau gezeichnet wird, die gleichwertig sind, die gleiche Würde haben, die gleiche Schönheit haben, die gleiche Wichtigkeit haben. Und dass aber in diesem Bild, was Gott dort gemalt hat, er auch die Freiheit hineinmalen musste, sich zu entscheiden für ein Leben mit ihm oder gegen ein Leben mit ihm, weil er keine Marionetten geschaffen hat, sondern weil er freie Wesen geschaffen hat mit einer Entscheidungsfreiheit. Und wir haben dann gesehen, dass leider dieses schöne Bild gleich am Anfang schon hässliche Flecken bekommt, dass die Menschen sich dagegen entscheiden, das zu tun, was Gott wollte. Und dass in diesem Zusammenhang, und darum geht es mir heute auch die Beziehung von Mann und Frau, eigentlich gleich geschaffen, einen schweren Schaden abbekommen hat. Und ab diesem Sündenfall auch diese Beziehung ganz vielen Schwierigkeiten belastet wurde. Wir haben hier in der Seminarwoche ein sehr schönes Seminar gehabt mit Matthias Hippler, einem Berater und Therapeuten, der uns das auch nochmal gesagt hat. Da ging es um Kommunikation in der Paarbeziehung, dass das so viel schiefgegangen ist dadurch, weil durch den Sündenfall einfach Mann und Frau unterschiedlich geworden sind. Und dass der Mann mit einer Urangst rumläuft, das nicht zu schaffen, was ihm aufgelegt ist, nämlich nicht zu schaffen, zu versorgen, immer da zu sein, immer zu sorgen, dass es läuft, dem Erdboden genug Nahrung abzugewinnen, genug Essen herbeizuschaffen. So wurde ja das Leben dann. Und dass umgekehrt die Frau mit einer Urangst herumläuft, nicht zu gefallen. weil sie das so tief dann da in sich empfunden hat, ich will doch gefallen, meinem Mann, aber auch vielleicht allen anderen um mich herum, dass das so Urängste sind, so hat das Matthias Hippler gesagt, die uns steuern und die uns unser Leben auch mühsam machen. Aber es war nicht mehr das Bild, was Gott eigentlich vorhatte. Und vieles ist seitdem schiefgegangen in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Und interessanterweise, in diesem Stammbaum, deswegen diese kleine Vorrede, finden wir vier Frauen. Das ist ganz ungewöhnlich, dass in so einem Stammbaum vier Frauen auftauchen. Normal ist das eine reine Männergeschichte. Aber ich glaube, das ist eben kein Zufall. Und das ist auch eine der Botschaften dieses Stammbaums. Es gibt auch die Frauen, natürlich, zu jedem Mann gehört eine Frau, sonst gibt es keine Nachkommen. Und dass er auch hier ein Bild uns aufzeichnen will, anfangen will, von der Versöhnung von Mann und Frau, von der Rückkehr zu dem, was ursprünglich mal im Garten gedacht war. Und dass das Kind, was geboren wird, auch dazu da ist, das Verhältnis von Mann und Frau wieder zu versöhnen. Letztlich, in ihm heißt ja heute die Predigt, letztlich zielt es hin auf etwas, was Paulus in meinem Galaterbrief, einen, denke ich, der Kernverse, das von seiner Botschaft auch bringt. In ihm, in Christus, ist weder Mann noch Frau, sondern ihr seid in ihm alle eins. Und das erinnert ja an das, was Gott in der Schöpfung gesagt hat. Er schuf den Menschen in seinem Bild als Mann und Frau. Und hier in Christus kommt es wieder zu dieser Versöhnung. In Christus ist weder Mann noch Frau, sondern ihr seid alle einer in ihm. Er will, das Kind, das geboren wird, will auch diese kaputte Beziehung heilen. Und das sehen wir in diesem Stammbaum und in den vier Frauen, die wir hier sehen. Die erste, die heißt Tamar. Tamar ist ein bisschen abgefahrene Geschichte, erzählt man nie im Kindergottesdienst. Erstes Buch Mose, Kapitel 38. Tamar ist eine Tochter, ist die Schwiegertochter von Judah, einem der Söhne Jakobs. Und ihre Ehemänner sind gestorben, aber sie hat noch keine Kinder. Und jetzt ist in dieser Gesellschaft, patriarchalen Gesellschaft, auch ein Teil dieser Verwerfung zwischen Mann und Frau, ist so, der Schwiegervater muss jetzt dafür sorgen, dass sie wieder einen Mann kriegt, damit sie Kinder kriegen kann. Und er macht das nicht. Und dann hat sie eine wirklich abgefahrene Idee. Sie verkleidet sich als Prostituierte und sie weiß, der Schwiegervater ist verwitwet und der wird da und da auftauchen und dann wird er wahrscheinlich mit einer Prostituierten sich einlassen. Und das passiert dann auch tatsächlich. Sie hat sich verschleiert, damit er sie nicht erkennt. Und dann wird sie von dieser Begegnung tatsächlich schwanger. Und dann kickt wieder rein diese Lebensregel des Patriarchats. Es ist zwar nicht so schlimm, was Judah gemacht hat mit ihr, aber dass sie jetzt schwanger ist ohne Ehemann, das ist total schlimm. Und Judah sitzt dann vor dem Familiengericht und sagt, du musst sterben. Aber sie war schlau. Sie hat von ihm etwas zurückbehalten, seinen Siegelring nämlich, als er bei ihr war und noch mehr. Dann kann sie sagen, ich zeig mal, von wem ich schwanger bin. Hier, guck mal, von dir. Und Judah muss eingestehen, okay, ja, und sie muss nicht sterben und sie darf die Kinder bekommen und irgendwie wird dann auch, naja, ich will nicht sagen, wird alles gut, aber sie wird eine Mutter und ihr Sohn Peretz wird in diesen Stammbaum von Jesus eingefügt. So eine abgefahrene Geschichte zeichnet Matthäus in seinen Stammbaum bei der ersten Frau, die da erwähnt wird. Sie wird eine Mutter Israels, ja sogar der Juden, weil das kommt ja von diesem Sohn Jakobs, Judah. Die nächste Frau, die auftaucht, Bathseba, auch eine abgefahrene Geschichte, besser bekannt, ich weiß nicht, ob es ein Kindergottesdienst, aber irgendwann beschäftigt man sich ja schon damit, dass David als König diese Frau sieht, wie sie sich badet und wie er sagt, wow, die ist ja schön und er lässt sie in den Palast holen, obwohl sie verheiratet ist mit einem seiner Soldaten. Er schläft mit ihr, sie wird schwanger, jetzt ist großes Problem. Sie ist schwanger, sie ist verheiratet, was tun? David als oberster Heerführer kriegt es halt hin, dass ihr Mann stirbt im nächsten Gefecht. Jetzt ist sie Witwe, jetzt kann er sie heiraten und David denkt, gut gegangen, das Hammer. Ist auch typisch für diese kaputte Beziehung zwischen Mann und Frau, die Frau als Objekt. Er sieht sie, er begehrt sie, er holt sie. Sie ist da quasi in so einer passiven Rolle. Wir wissen es jetzt auch nicht, wie sie sich verhalten hat. Aber keine gute Geschichte, überhaupt keine gute Geschichte. Und Gott lässt es auch nicht durchgehen. David muss ja dann Buße tun und so kennen wir ja meistens auch diese Geschichte. Das Verhältnis von Männern und Frauen ist schwer belastet, es ist gestört. Frauen werden oft als Dinge behandelt, nicht als Menschen. Und das Interessante, dieses ganz realistische Bild finden wir im Stammbaum von Jesus in Matthäus 1, weil diese beiden Frauen da erwähnt werden. Und ich glaube, sie werden erwähnt, weil es schon hinweist darauf, dass hier ein Kind geboren werden soll, was auch dieses Problem anfangen wird zu lösen. Es steckt aber auch nicht nur Schreckliches im Stammbaum, es steckt auch sehr Schönes in dem Stammbaum. Es steckt darin auch Mut, Glaube, Hoffnung und letztlich Rettung. Und davon reden die beiden anderen Frauen, die da auftauchen. Die eine ist Rahab. Rahab, ja, die kennen auch viele aus dem Kindergottesdienst schon, wenn sie ihn besucht haben und aufgepasst haben. Das ist die Frau in Josua, als im Buch Josua, als das Volk Israel, das die Stadt Jericho erobern will. Und da sind zwei Kundschafter ausgesendet und die schlüpfen bei ihr unter. Sie ist zu dem Zeitpunkt auch eine Prostituierte, aber sie bleibt es nicht. Sie schlüpfen bei ihr unter und dann hören sie von dieser Frau etwas ganz, ganz Erstaunliches. Die Rahab sagt, ich weiß, ihr Israeliten, ihr seid die Richtigen, ihr seid auf dem richtigen Weg. Und dann sagt sie diesen ganz wichtigen und entscheidenden Gott, Josua Kapitel 2, der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Yahweh, euer Gott, das ist übrigens hier auf jedem Bild, Yahweh, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Ich glaube an diesen Gott, den ihr habt. Und die Kundschafter sagen ihr zu, du wirst überleben. Jericho wird untergehen, aber du wirst überleben. Häng einen roten Faden in dein Haus hier und dann wird dieses Haus stehen bleiben. Interessant, taucht auch der rote Faden wieder auf. Und die Geschichte von Rahab erzählt uns einfach eine Geschichte von Rettung. Auch von der Absicht Gottes, nicht zu zerstören, sondern dass Menschen anfangen zu glauben und durch den Glauben gerettet werden. Und das ist auch die Geschichte von Ruth. Ruth kommt genau wie die anderen Frauen ursprünglich eben nicht aus dem Volk Israel. Auch das ist die Geschichte, die hier auf das Kind hinweist, das alle Menschen letztlich retten will, unabhängig davon, zu welchem Volk sie gehören. Ruth gehört zum Volk Moab und dann ist diese entscheidende Situation, als ihr Mann gestorben ist und die Schwiegermutter will zurückgehen nach Israel und dann sagt sie zu Ruth, bleib, wo du bist, bleib bei deinem Volk, ich gehe allein zurück. Und dann sagt Ruth auch diesen Glaubenssatz, dieses Glaubensbekenntnis, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Es ist auch eine Geschichte des Glaubens, eine Geschichte von Glaubensmut. Sie geht mit und sie trifft dann in Israel einen Mann, der sie erlöst. Der Löser tritt auf, Boas. Und er macht sie zu seiner Braut und er macht sie zu einer Stammmutter Israels. Und das steckt auch in dem Stammbaum drin. Es gibt Rettung, es gibt mutige Entscheidungen. Und ich glaube, es ist damals wie heute, Frauen sind oft die Glaubensstärkeren, die mehr glauben, die mehr vertrauen, die mehr Beziehung haben als Männer. Es muss nicht so sein. Auch Männer können eben das böse Verhaltensmuster durchbrechen. Dafür stehen halt die Männer an der Seite von Rahab und Ruth. Aber in Summe ist dieses Bild, dieser Stammbaum, eine gute Zusammenfassung von der ganzen Schönheit, der Schöpfung, der Menschheit und der ganzen Hässlichkeit der Schönheit, der Schöpfung und auch des Menschen. Und man muss sich das auch mal zu Gemüte führen. Die Bibel ist, glaube ich, die einzige realistische Sicht auf unsere Welt. Man sagt oft, naja, wenn es diesen Gott gibt, warum gibt es dann so viel Böses in der Welt? Ja, kann man drüber nachdenken. Aber ich stelle immer auch die andere Frage, wenn es diesen Gott nicht gibt, woher kommt dann das ganze Schöne? Woher weißt du, dass etwas schön ist? Woher weißt du, wie es richtig sein muss? Woher hast du eine Sehnsucht nach Dingen, für die du irgendwie keine andere Befriedigung findest als in Gott? Ich glaube, es war C.S. Lewis, der mal gesagt hat, der Mensch hat ein gottförmiges Loch in seinem Inneren. und nichts kann es füllen, außer die Beziehung zu ihm. Das steckt in seinem Stammbaum. Und jetzt noch kurz die Vorbereitung, damit wir Heiligabend dann noch gut feiern können. Als Maria, seine Mutter, mit dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Maria ist eine glaubensstarke Frau. Sie ist eine Frau wie Rahab und wie Ruth. Sie steht in dieser Folge der glaubensstarken Frauen. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen mochte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Josef ist ein ehrenwerter Mann. Josef ist ein Gentleman. Er ist das Gegenbild zu Juda im Stammbaum, der gesagt hat, Schwiegertochter, schwanger, du musst sterben. Josef sagt, okay, du bist schwanger. Ich werde das akzeptieren. Und wir machen das heimlich unter uns aus. Ich werde dich nicht bloßstellen. Es gibt auch bei Männern diese Großartigkeit, diese Menschlichkeit. Und Josef ist einer davon. Während er dies aber überlegte, da siehe, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und sollst seinen Namen Jesus nennen. Josef ist auch ein Mann des Glaubens, ein geistlicher Mann. Er hört Gottes Stimme und er folgt auch Gottes Stimme. Und dann, letzter Satz, Josef vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich, er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte und er nannte seinen Namen Jesus. Es war eine Jungfraugeburt. Und das liegt daran, dass Maria und Josef sich nicht von ihren Trieben leiten ließen, sondern gesagt haben, nein, wir können uns auch beherrschen. Im Gegenentwurf zu David mit all seinen Frauen und mit all seinen Geschichten. Sie waren anders und deswegen konnte Jesus von der Jungfrau Maria geboren werden. Ja, und jetzt möchte ich zum Abschluss fragen, wie ist das mit deinem Stammbaum? Was ist mit deiner Geschichte? Wenn du nun, so wie Jesus zurückblickt auf das, was ist in meiner Familie drin? Was haben meine Vorfahren gemacht? Wie bin ich geprägt worden? Und ich glaube, dass das eine wichtige Frage ist, die wir uns stellen müssen. Denn das, was wir mitbekommen aus unserer Familie, das prägt uns. Ich will aber sagen, es prägt uns natürlich. Niemand konnte seiner Familie entfliehen, in der er aufgewachsen ist. Aber es macht uns nicht zu einem Sklaven unserer Vergangenheit, sondern auch wir haben die Chance, aus einem Stammbaum, wie immer er auch war, etwas Neues zu schaffen. So wie hier aus diesem Stammbaum, der vielleicht viel Verkorkstes in sich hat, Jesus geboren wird. Aber die Frage, die man sich stellen kann und die ihr mitnehmen könnt, das sind halt einfach, sich selbst nochmal zu spiegeln. Wie wurden bei uns zu Hause Konflikte gelöst? Wie wurde Ärger zum Ausdruck gebracht? Und wie wurde mit Gefühlen umgegangen? Wie wurde mit den Finanzen umgegangen? Wie wurde Erfolg gemessen? Wie wurden emotionale Herausforderungen gelöst, wenn man vielleicht mit Tod konfrontiert war, mit Krankheit konfrontiert war? Und alles das haben wir, jeder von uns, in sich aufgesogen und ist daraus der geworden, der er letztlich ist. Also bei uns zu Hause, mein Vater, der ging also Konflikten nicht aus dem Weg. Das wurde dann auch deutlich angesprochen, mit einer gewissen Portion Jähzorn, würde ich schon sagen. Und das hat natürlich dann mit mir auch was gemacht, mit meinen Geschwistern auch, ist auch jeder anders. Mit mir hat es das zum Beispiel gemacht, bei ihm wusste man immer, wie man mit ihm dran war, weil er dir das ins Gesicht gesagt hat. Bei mir weißt du vielleicht oft nicht so recht, wie du mit mir dran bist, weil ich erstmal ein bisschen defensiv bin und Konflikt vielleicht lieber vermeiden will, nicht gleich sage, was ich denke. Und das hat mich halt so gemacht und ich kann da was erkennen von meiner Herkunftsfamilie. Wir sind eine Familie, wo der Glaube schon ganz lange zu Hause ist. Ich bin, das hat man auch bewusst so immer weiter erzählt, in der 5. Generation Christ. Das ist wunderbar. Aber ich finde, wir hatten zu Hause Schwierigkeiten damit, wie gehen wir eigentlich mit der Welt um uns herum um. also hier sind wir die Gläubigen, da ist die böse Welt, da hat man nichts miteinander zu tun. Und man hat das Bild von Jesus gar nicht so gesehen, der ja keine Probleme hatte, als der heilige Gott, auch in der Gesellschaft von Sündern zu sein, dass man sagt, das ist ein Freund der Sünder. Und so könnte jeder von uns seine Geschichte erzählen. Aber in diesem Stammbaum steckt auch eine ganz schöne Botschaft. Dass Jesus eines Tages mit seinen Jüngern zusammen ist und dann kommt seine Mutter und seine Brüder und dann sagt er diesen Satz: Wer den Willen Gottes tut, Markus 3, Vers 35, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Jesus nimmt uns, wenn wir an ihn glauben, in seinen Stammbaum rein. Und er will in uns auch anfangen zu heilen. Er will das, was wir mitbekommen haben, wieder gerade rücken, wieder gut machen. Und es ist egal, ob deine Geschichte eher an Tamar und an Bathseba erinnert oder deine Geschichte eher an Ruth erinnert und an Rahab. Er will dich in seine Geschichte hineinnehmen. Und das wollen wir auch als Gemeinde stärker noch tun. Wir wollen unsere Hauskreise stärker noch betonen in dem kommenden Jahr. Und wir haben damit angefangen, auch weil wir glauben, sozusagen, dass Hauskreise, Kleingruppen einfach die neue Familie, ein Stück neue Familie sein können, wo ich Menschen, mit denen ich im Glauben verbunden bin, finde, die mit mir zusammen unterwegs sind. Und wir wollen als Gemeindeleitung auch die Kleingruppen besuchen. Vielleicht war schon jemand bei euch in eurer Kleingruppe, sonst ladet noch ein. Wir kommen dann gerne. Ich hatte eine ganz schöne Erfahrung. Vorige Woche war ich in einer Kleingruppe. Lauter Frauen, war wirklich toll. Und dann habe ich dabei etwas erlebt, ja, dass jemand nicht da war. Und für diese Frau wurde dann so gebetet und es wurde ausgetauscht. Wie geht's ihr? Und es ist eine schwierige Phase. Und es war so eine, ich habe gemerkt, da ist so eine Verbundenheit da. Und dann haben wir ein bisschen Weihnachtslieder gesungen. Und dann wurde gesagt, lass uns doch die Mechthild Hilgert anrufen, unser ältestes Gemeindemitglied. Und wir singen ihr jetzt ein Weihnachtslied durchs Telefon. Und dann haben wir der Mechthild ein Weihnachtslied durchs Telefon gesungen. Mechthild, bist du da? Nee, ich glaube nicht heute. Da, genau. Wir haben ein Weihnachtslied gesungen. Und das war ganz herrlich, diese Gemeinschaft zu erleben, die man in so einer Kleingruppe erleben kann. Und da will ich euch bitten, macht mit, wenn wir anfangen, die Kleingruppen auch nochmal neu zu beleben und stärker da rein zu investieren, dass die Familie Gottes, diese neue Familie auch leben kann. Es fängt ein Jüngerschaftskurs an, haben wir eben gelesen in den Infoclips. Und wenn du interessiert bist, wie kann ich meinen Glauben im Alltag leben, vielleicht auch ein Stück weit überwinden, das, was in meiner Vergangenheit steckt, kann ich dir einen Jüngerschaftskurs empfehlen. Wir werden ein Gabenseminar haben, wo du nochmal durchgehen kannst, welche Gaben hat Gott in mich hineingelegt. Wir befassen uns ja schon länger auch mit dem Thema Finanzen. Gibt es immer wieder ein Finanzseminar. Das ist auch wichtig, dass wir die Prägungen, die wir vielleicht haben, die nicht so gut sind, überwinden. Wir befassen uns mit Leiterschaft. Wir werden Seelsorgeausbildung anbieten und immer wieder auch Themen bearbeiten, um als Gemeinde auch diesen Aspekt, wir sind als Familie zusammen unterwegs, zu leben. Und wer da gerne mitmachen möchte, der sagt dazu Amen.